I voted but got a letter in the mail that my and my husband's vote was thrown out.
And anti-voter laws could make it more difficult for as many as 55 million Americans to vote.
Stellt euch vor, ihr wählt und eure Stimme bringt rein gar nichts. In genau 12 Tagen geht es für die Menschen in den USA an die Wahlurne und sie entscheiden, wer der nächste Präsident oder Präsidentin wird. Es kommt auf jede Stimme an. Aber nicht jede Stimme gilt. Rund 240 Millionen AmerikanerInnen können am 5. November ihre Stimme abgeben. Zumindest theoretisch. Denn einigen von ihnen werden viele Steine in den Weg gelegt. Veraltete Regelungen und ein eingeschränkter Zugang zu Wahllokalen und Urnen prägen das US-Wahlsystem. Und in den vergangenen Jahren haben die Bundesstaaten zahlreiche Restriktionen umgesetzt, die es den Menschen erschwert zu wählen. Zum Beispiel zielt das auf ganz konkrete Bevölkerungsgruppen ab. Aber wie hat sich das Wahlrecht in den USA dahin entwickelt? Wer darf überhaupt wählen und wie können Gesetze und Praktiken Wahlen beeinflussen oder gar manipulieren? Kurz und knapp, wie demokratisch ist die älteste Demokratie der Welt wirklich? Diese Fragen versuchen wir in der heutigen Folge Ballot Box Breakdown zu beantworten. Wir, das sind Marlene Lang
und Caroline Schubert.
Ballot Box Breakdown. Wir liefern Analysen und Stimmen zur US-Wahl 2024. Direkt von den Menschen, die den Kampf ums Weiße Haus entscheiden.
Stellt euch vor, ihr wählt und eure Stimme bringt rein gar nichts. Vielleicht erinnert ihr euch noch an Bobby, den unsere Kollegin Elisabeth Kowold in New Orleans im Bundesstaat Louisiana getroffen hat. Er hat uns in der ersten Folge von Ballot Box Breakdown seine Sicht zur US-Wahl geteilt.
Und vor allem seinen Unmut, denn er muss sich das nicht vorstellen. Er erlebt das bei jeder Wahl wieder.
I mean, it served us well here for 200 plus years. So I can't be too upset about it, I guess. You know, it is what that is. But it always bothered me because clearly the Republicans are always going to win Louisiana. No matter what, because there's more of them in the state than there are us. And so then I go vote Democratic, and now all of our electoral college votes go for the person I did not vote for. And it kind of makes me feel like, well, it's like I didn't vote. Because Louisiana's not going to change just because I voted. If there was a system where, okay, the Republicans won 60-40 and we have 10 delegates and they get 6 and we get 4, then I'd be like, that's a little more solid. So the system of voting is a little problematic for me. The thing with the Electoral College votes kind of gets my goat because I'm in a red state and a blue island. And we vote, but then they get all of our votes.
Das Ding mit dem Wahlsystem ist, dass nicht jede einzelne Stimme zählt. Das Volk wählt nicht direkt den nächsten Präsidenten oder die nächste Präsidentin. Am Ende entscheidet das sogenannte Electoral College, also das Wahlkollegium.
Quasi eine Zwischeninstanz zwischen den Stimmen der BürgerInnen und der tatsächlichen Wahl des Präsidenten oder der Präsidentin.
Jeder Bundesstaat hat dabei eine bestimmte Anzahl an Wahlleuten, die anhand der Bevölkerungsgröße festgelegt wird. In fast allen Staaten gilt dann das Winner-Takes-It-All-Prinzip. Heißt, der oder die Kandidatin, die in einem Bundesstaat die meisten WählerInnen-Stimmen bekommen hat, bekommt auch die Stimmen aller Wahlleute. Der oder die anderen gehen leer aus. Und zwar komplett.
Das Problem von Bobby? New Orleans ist zwar ziemlich blau, also viele wählen hier die Demokraten, aber der gesamte Bundesstaat gesamt wählt eher republikanisch. Und das schon seit dem Jahr 2000. Alle Stimmen der Wahlleute, egal wie viele Menschen am Ende Harris wählen, insofern nicht die Mehrheit, gehen daher an die Republikaner.
Bobby ist aber nicht der Einzige, dessen Stimme nicht wirklich zählt. Das Wahlrecht in den USA bietet einigen BürgerInnen nur schwer Zugang.
Und das hängt schon allein daran, wo sie denn wohnen. Wie uns Dr. Philipp Adorf vom Institut für politische Wissenschaft und Soziologie an der Uni Bonn erklärt hat.
Wir haben in den USA eigentlich 50 verschiedene Wahlrechte, auch für die Präsidentschaftswahl oder wenn wir Washington DC auch noch einrechnen, 51, eben für die Präsidentschaftswahl, aber auch für die Kongresswahlen. Das heißt, während es in Deutschland relativ egal ist, ob man jetzt in Bayern oder Nordrhein-Westfalen an der Bundestagswahl teilnimmt, macht das in den USA schon teilweise einen erheblichen Unterschied, ob man eben beispielsweise in einem von den Demokraten eher kontrollierten Einzelstaat wählen geht, wie Oregon, oder ob man in einen republikanischen Staat wie Mississippi zieht. Das macht wirklich einen enorm großen Unterschied mit Blick auf, wie Wahlen durchgeführt werden und wie groß die eigenen Voting Rights in dem Sinne sind.
Wählen in den USA. Das ist echt ein Ding für sich. Während man in Deutschland einfach eine Wahlbenachrichtigung nach Hause geschickt bekommt, muss man sich in den USA erst einmal registrieren lassen, um überhaupt wählen zu dürfen.
Auch das kann schon mal nicht jeder oder jede. Dafür gibt es bestimmte Voraussetzungen. Also man braucht schon mal die US-Staatsbürgerschaft, vor oder am Wahltag muss das 18. Lebensjahr vollendet sein und man muss einen Wohnsitz haben.
Dann kann man sich schon mal registrieren für die Wahl. Aber auch das ist nicht für alle US-AmerikanerInnen so simpel. Dr. Adolf erzählt uns.
Zuerst einmal ist eben die Herausforderung, dass man sich erst einmal registrieren muss. Das ist jetzt vielleicht keine große Hürde, aber man muss doch, wenn man an der Wahl teilnehmen möchte, sich registrieren lassen, was natürlich gewisse Herausforderungen mit sich bringt, wenn man vielleicht umzieht. Dann muss man eben sich dafür darum auch kümmern, sich registrieren zu lassen. Die Einzelstaaten werden ja auch angehalten, dass sie ihre Wahlregister aktualisieren, weil es sterben Menschen, es ziehen Menschen weg. Das heißt, es ist auch eine Aufgabe, diese Register zu reinigen, was aber eben auch dazu führen kann, dass eben Einzelstaaten sagen, wenn wir sehen, dass ja jemand 2-3 Mal an einer Wahl nicht teilgenommen hat, dann entfernen wir diese Person möglicherweise aus dem Wahlregister. Also normalerweise wird man dann vorher noch kontaktiert. Wenn es da aber keine Antwort gibt, kann es sein, dass man aus dem Wahlregister entfernt wird und man sich neu registrieren lassen muss.
Besonders problematisch ist das wiederum für Menschen, die oft umziehen müssen, wie Studierende oder ArbeiterInnen mit geringem Einkommen. Denn es gibt in den USA kein zentrales Wahlregister. Das heißt, wenn ich in einen anderen Bundesstaat ziehe, muss ich mich wieder neu zum Wählen registrieren lassen. Jeder Staat macht dafür seine eigenen Regeln und die unterscheiden sich teils extrem.
Ja, und dann gibt es noch die berühmte Suspense List, die Dr. Adolf gerade angesprochen hat. Wer aus irgendeinem Grund aus dem Wahlregister gestrichen wird und auf der Suspense List landet, vielleicht weil er oder sie ein paar Jahre nicht gewählt hat, erfährt oft erst am Wahltag, dass er nicht mehr wählen darf. Das muss man sich mal vorstellen. Du stehst vielleicht stundenlang in der Schlange vor dem Wahllokal und dann sagen sie dir, sorry, also du bist nicht mehr registriert.
Im August diesen Jahres waren das beispielsweise in Texas 2,2 Millionen WählerInnen, die auf dieser Suspense List standen.
Viele von ihnen haben auch darüber auf TikTok berichtet.
My voting registration was suspended for no reason 2016. I voted but got a letter in the mail that my and my husband's vote was thrown out. No explanation why or anything. We had to go and re-register.
We check our registration daily too. Said we have to do that in Texas.
Mine was suspended as well. I have to take my driver's license with me to vote in November.
I voted in both the last two elections and someone still cancelled my registration.
Dass Wahlregistrierungen gelöscht werden, passiert also auch, obwohl die WählerInnen eigentlich nicht die Kriterien dafür erfüllen. Die Betroffenen sind weder umgezogen, noch haben sie länger nicht gewählt. West Virginia hat erst vor kurzem ein Gesetz eingeführt, das die Löschung aus dem Wahlregister von Personen, die einen Führerschein aus einem anderen Bundesstaat haben, fordert. Das betrifft vor allem Studierende und Militärangehörige.
In manchen Staaten werden Menschen beispielsweise einfach aus dem Wahlregister gelöscht, weil sie den gleichen Namen haben, wie uns Dr. Adolf erzählt hat.
Also es gab da auch in der Vergangenheit eben bestimmte Programme zur Reinigung der Wählerregister, die eben auch insbesondere Minderheiten oftmals angeschrieben haben, weil man sagen kann, Minderheiten haben Nachnamen, die vergleichsweise populär sind. Man denke mal an die Latino-Nachnamen Rodriguez oder Martinez. Das heißt, bei solchen Überprüfungen, wenn es da Doppelungen gab oder wenn zwei Menschen mit denselben Namen und vielleicht demselben Geburtsdatum auf unterschiedlichen Wählerregistern standen, dann wurden die halt angeschrieben und wurde gesagt, Moment mal, Sie sind hier in Michigan und in einem anderen Bundesstaat registriert. Da stimmt doch was nicht, obwohl es zwei unterschiedliche Menschen vielleicht waren. Also das ist eine gewisse Methode, die wir hier auch seit geraumer Zeit sehen, eben diese Maßnahmen, die offiziell dazu dienen sollen, die Integrität der Wahl zu wahren, die man aber eigentlich auch als wirklich Einschüchterungen bezeichnen kann.
Um sicherzugehen, dass WählerInnen nicht auf so einer Liste gelandet sind, müssen sie ihre Wahlregistrierung aktiv auf dem Portal vote.org checken. Das stellt eine höhere Hürde gerade für ältere Menschen dar, die sich nicht so gut mit Technik auskennen und für Menschen, die die Sprache nicht so gut beherrschen. Außerdem ist es ein hoher Aufwand, die Wahlregistrierung wieder zu aktivieren. In vielen Fällen muss man sich an offizielle Stellen im eigenen Bundesstaat wenden, um von der Liste wieder entfernt zu werden.
Bestimmte Bevölkerungsgruppen dürfen aber auch gar nicht wählen, also so von vornherein.
Zum Beispiel permanente legale EinwohnerInnen. Auch Menschen mit Wohnsitz in US-Territorien können bei der General Election nicht für den Präsidenten oder die Präsidentin abstimmen. Das Gleiche gilt für Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung. In besonders schweren Fällen werden sie direkt vom Wahlrecht ausgeschlossen oder müssen einen Guardian, also einen Vormund, vorweisen. Und auch Menschen, die ein schweres Verbrechen begangen haben, sind nicht wahlberechtigt. Als Schwerverbrechen oder Felony werden dabei Straftaten bezeichnet, die entweder mit einer Todesstrafe oder einer Haftstrafe von mehr als einem Jahr in einem Bundesgefängnis oder einer Haftanstalt eines Bundesgefängnisses geahndet wird.
Aber warte mal, Trump ist doch selber ein Convicted Felon, also ein verurteilter Straftäter. Gegen ihn liefen ja mehrere Anklagen. Und im Zivilprozess wegen Finanzbetrug in New York ist Trump zu 450 Millionen Dollar verurteilt worden. Auch wenn er selbst das Urteil anzweifelt und von einer schändlichen Wahl spricht.
In this area, this was a rigged, disgraceful trial. The real verdict is going to be November 5th by the people. And they know what happened here, and everybody knows what happened here. You have a Soros-backed DA, and the whole thing, we didn't do a thing wrong. I'm a very innocent man, and it's okay. I'm fighting for our country, I'm fighting for our Constitution.
Er meint, dass das wahre Urteil am 5. November von den WählerInnen entschieden wird. Ja, und sieht sich selbst als unschuldig. Aber Trump darf wählen, es sei denn, er würde zum Zeitpunkt der Wahl im Gefängnis sitzen.
2024 darf er also noch wählen. Aber andere Prozesse gegen Trump stehen ja noch an. Zum Beispiel der in Georgia wegen einer möglichen Wahlmanipulation. Von dem hängt es dann ab. Der Prozess war ursprünglich für Anfang August diesen Jahres angesetzt, wird dann aber wahrscheinlich erst nach der Wahl im November stattfinden.
Und selbst wenn er im Gefängnis sitzen würde, könnte er zwar nicht mehr selbst wählen, aber immer noch für das Amt des Präsidenten kandidieren.
So oder so. Es gibt einige Hürden, die WählerInnen im Weg stehen können, zur Wahl ohne zu gehen. Etwas unpraktisch ist vor allem, dass der Wahltag in den USA ein Dienstag und damit ein komplett normaler Werktag ist. Stellt euch mal vor, ihr müsstet nach einem langen Arbeitstag noch in eine Warteschlange von teilweise mehreren Stunden euch stellen, um wählen zu können.
Dadurch schaffen es weniger Menschen an die Wahlurne. Manchmal müssen die Wahllokale sogar durch gerichtliche Beschlüsse länger geöffnet bleiben, damit überhaupt alle wählen können.
Lange Schlangen heißt auch lange stehen, oft ohne Wasser und Essen. Ein extremer Fall: In Georgia hat ein Gericht festgelegt, dass Menschen, die zum Wählen anstehen, mit beidem nicht versorgt werden dürfen. Einige Staaten erwarten, dass die WählerInnen ihren Personalausweis oder Führerschein vorzeigen, um wählen zu dürfen. Auch das kann wiederum zu Problemen führen, sagt Philipp Adorf.
Dann gibt es die weiteren Aspekte. Eben muss man einen Lichtbildausweis, einen Reisepass oder einen Führerschein vorzeigen. Da können wir auch aus dem deutschen Kontext sagen, das ist eigentlich selbstverständlich, weil wir müssen ja eigentlich auch zumindest den Personalausweis vorzeigen. Aber es gibt eben viele Amerikaner, die solche Dokumente nicht haben, wo das republikanische Argument ist, das könnte zu Wahlbetrug führen. Aber wir sehen eben in der Realität, dass das nicht der Fall ist. Also dass Menschen, die jetzt keinen Ausweis haben, nicht, dass es da keine irgendwie nennenswert oder überhaupt Wahlbetrug gibt. Das heißt also, auch hier müssen möglicherweise Menschen, die vielleicht älter sind, die nie einen Reisepass gehabt haben, die nie einen Führerschein gehabt haben, müssten dann vor der Wahl irgendwann sich darum kümmern, dass sie doch einen Ausweis erhalten.
Man könnte meinen, das Wahlsystem und Wahlrecht in den USA stammt aus einer anderen Zeit. Und viel davon beruht auch tatsächlich noch bis heute auf Praktiken, die schon im 18. Jahrhundert etabliert wurden.
Schon die Gründerväter der US-amerikanischen Verfassung hatten Ende des 18. Jahrhunderts ganz klare Vorstellungen, wer wählen darf. Weiße Männer protestantischen Glaubens, die der gesellschaftlichen Mittel- oder Oberschicht angehörten und meist einen Grundbesitz hatten.
In den damaligen USA traf das jetzt nicht unbedingt auf viele Menschen zu. Am Ende sind es rund 10% der Gesamtbevölkerung gewesen, die wählen durften. Sklaven, Bedienstete, Katholiken, Juden oder auch Frauen durften nicht.
Erst nach und nach wurde die Verfassung mit verschiedenen Zusatzartikeln, Amendments, erweitert. Insgesamt 27 Stück, wodurch immer mehr Menschen wählen gehen durften.
Als erstes fiel die konfessionelle Einschränkung weg. Und auch bald spielt es keine Rolle mehr, ob man Eigentum oder Besitz hatte. Um etwa 1830 durften dann schon mal alle erwachsenen Männer mit weißer Haut, die das 25. Lebensjahr beendet hatten, wählen.
Ende des 19. Jahrhunderts wird mit dem 15. Amendment festgelegt, dass niemand aufgrund von seiner, in Anführungszeichen, Rasse das Wahlrecht vorenthalten werden darf. Erst 1920 dürfen mit dem 19. Amendment dann auch Frauen wählen.
Obwohl diese Personengruppen also gesetzlich wählen dürften, haben vor allem die Staaten im Süden der USA andere Wege gefunden, um zum Beispiel People of Color vom Wählen abzuhalten.
Dazu zählte dann beispielsweise der Literacy Test, also ein Lese- und Schreibtest. Das war zu der Zeit ein gängiges Mittel, um AfroamerikanerInnen gezielt vom Wählen abzuhalten. Ausschließlich schwarze WählerInnen, oft waren das ehemalige Sklaven, mussten vor einem Beamten beweisen, dass sie lesen konnten.
Dazu legte man ihnen meistens extrem schwere Texte vor, zum Beispiel Verfassungstexte. Und die mussten sie dann laut vorlesen und erklären. Zusätzlich mussten sie einen ganzen Katalog an Fragen beantworten. Und zwar so, dass der weiße Registrierbeamte zufrieden war.
Die Beamten hatten dabei meistens die Absicht, dass sie nicht bestehen, egal wie gut die Antworten waren. Oft wurde am Ende dann auch einfach ein Grund erfunden, nur damit sie nicht wählen gehen konnten.
Das ändert sich erst mit dem Voting Rights Act 1965. Der sollte Diskriminierung von Minderheiten entgegenwirken. Circa 20 Jahre später wurden die einzelnen Staaten dazu verpflichtet, die Wahlen auch für Menschen mit Behinderungen sowie für ältere Menschen zugänglicher zu machen.
Der Voting Rights Act, von dem Caro gerade geredet hat, den hat der Supreme Court 2013 mit dem Urteil Shelby County vs. Holder in einer 5-4 Entscheidung wieder eingeschränkt. Damit wurde eine entscheidende Bestimmung des Voting Rights Act gekippt, die festlegte, welche Staaten und Bezirke vor Änderungen ihrer Wahlgesetze eine Genehmigung der Bundesregierung einholen mussten, um sicherzustellen, dass die Gesetze nicht diskriminierend sind. Diese Genehmigungspflicht, Preclearance, war eine wirkungsvolle Maßnahme zum Schutz der Bürgerrechte.
Mit der Entscheidung des Gerichts wurden diese Verfahren faktisch beendet. Und die Auswirkungen waren sofort spürbar. Am selben Tag kündigte Texas an, eine der strengsten Wählerausweisregelungen des Landes umzusetzen. Das war davor gesetzlich nicht möglich.
Später stellte ein Gericht fest, dass dieses Gesetz rassistisch diskriminierend war. Und tatsächlich konnte man beobachten, sehr viel weniger People of Color zu den Wahlen gingen als vor der Gesetzesänderung.
Texas war nur der Anfang einer Welle von restriktiven Wahlgesetzen im ganzen Land. Die Entscheidung im Shelby County-Fall war nur die erste in einer Reihe von Urteilen, die den Schutz der Wahlrechte in den USA weiter schwächten. Wahlexperten und Demokraten zeigten sich besorgt über diese zunehmenden Anti-Voting-Laws.
Anti-voter laws are not new in our nation, but we must not be deceived into thinking they are normal. We must not be deceived into thinking a law that makes it more difficult for students to vote is normal. We must not be deceived into thinking a law that makes it illegal to help a voter with a disability vote by mail is normal. There is nothing normal about a law that makes it illegal to pass out water or food to people standing in long voting lines. Many voters will likely be kept from voting, and Georgia is not alone. Across our nation, anti-voter laws could make it more difficult for as many as 55 million Americans to vote. That is one out of six people in our country.
Hier haben wir Vizepräsidentin Kamala Harris gehört, die im November selber als Präsidentschaftskandidatin zur Wahl steht. Sie zeigt sich besorgt davon, dass immer mehr Wahlgesetze erlassen werden, die die Menschen potenziell vom Wählen abhalten könnten. Das Wählen wird vor allem Randgruppen, wie beispielsweise People of Color, in manchen Bundesstaaten fast unmöglich gemacht.
Im Juni dieses Jahres hat die unabhängige Non-Profit-Organisation Movement Advancement Project einen Bericht veröffentlicht. Er zeigt auf, dass seit 2020 24 Bundesstaaten neue Gesetze erlassen haben, die das Wählen in einer oder anderer Weise erschweren. Insgesamt leben 57% der wahlberechtigten AmerikanerInnen in einem Staat, in dem das Wählen schwieriger geworden ist.
Der Bericht zeigt auch, dass die Flut an neuen, wahlbeschränkenden Gesetzen in den letzten 4 Jahren vor allem schwarze WählerInnen im Süden und mittleren Westen des Landes betrifft. Laut den Daten leben jetzt mindestens 65% der wahlberechtigten People of Color in einem Bundesstaat, der Anti-Voting-Laws verabschiedet hat, die sie direkt betreffen.
Auch deshalb gibt es heute wieder Initiativen, die sich für das Wahlrecht für alle einsetzen.
We're just on campus engaging with our students, reminding them that they need to be registered to vote by October 21st. They need to make a voting day plan, whether they're going to vote on campus or vote at home. And now is the time to make those decisions.
I'm trying to encourage them to vote by mail so that they can stay on campus and just hand their card, their voter registration mail, send it on out.
In college and you about to graduate, some student loans you want to forgive, so go ahead and vote for the right person because, yeah.
In this session, we're going to text our friends and our family about checking their voter registration.
Just reminding them that we got an important election coming up November 5th and understanding the different issues that's impacting us every day. Affordable housing, affordable health care, funding for black universities like this one, criminal justice reform. So I believe voting is our seat at the table and put those to the forefront who have solutions to the issues that's impacting us.
We have the chance or the opportunity to amplify our voices, whether it's via voting, via spreading awareness, or getting our friends to vote. I feel like it's important because everything is on the line.
heißt es in einem TikTok von Black Voters Matter. Das ist eine US-amerikanische Organisation, die marginalisierte, überwiegend schwarze Gemeinschaften stärken will. Und eine ihrer Initiativen ist darauf ausgerichtet, möglichst viele schwarze WählerInnen zu mobilisieren, also zu erreichen, dass sie wählen. This is what democracy looks like. This is what democracy looks like.
In diesem TikTok hat man einen Demonstrationszug, bei dem vor allem People of Color mitlaufen. Sie halten Schilder hoch mit Botschaften wie Vote, 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 Black Voters Matter und Vote Now. Dieses Video wurde auf dem Account von Black Voters Matter veröffentlicht, soll auf die Möglichkeit der frühen Stimmabgabe, das sogenannte Early Voting, aufmerksam machen und Menschen dazu motivieren, wählen zu gehen.
Die Initiative hilft Menschen, sich zur Wahl zu registrieren, sich zu informieren und, ganz wichtig, den Status ihrer Wahlregistrierung zu checken. Denn wie wir ja vorhin schon erwähnt haben, es ist leider keine Seltenheit, dass die Wahlregistrierung von Menschen abläuft, ohne dass sie es merken.
Die Arbeit von Black Voters Matter zeigt, wie wichtig es ist, dass alle Menschen ihre Stimme abgeben können, ohne Hindernisse. Doch es gibt leider immer wieder Versuche, genau das zu verhindern.
Genau, nicht nur durch bürokratische Hürden oder verfallene Wahlregistrierungen, sondern auch durch gezielte Manipulation und Fehlinformationen, die bestimmte Bevölkerungsgruppen vom Wählen abhalten sollen.
Wenn Einzelpersonen oder politische Akteure absichtlich falsche Informationen verbreiten, um WählerInnen zu verunsichern oder fernzuhalten, spricht man von betrügerischen Wahlpraktiken.
Wahlbetrug oder Wahlmanipulation, wie man das auch nennen kann, kann verschiedene Formen annehmen. Dazu gehört Stimmen zu kaufen, KandidatInnen oder Parteien auszuschließen, mehrfach zu wählen, Stimmen bei der Auszählung zu fälschen, Technik zu manipulieren oder Wahlkreise zu verzerren. Letzteres, das ist das sogenannte Gerrymandering.
Gerrymandering heißt so viel wie Wahlkreismanipulation. Dabei werden Grenzen von Wahlkreisen und Wahlbezirken so gezogen, dass eine politische Partei einen unfairen Vorteil gegenüber den Konkurrierenden erhält. Dabei wird oft die Stimmkraft von Angehörigen ethnischer oder sprachlicher Minderheiten geschwächt. In der Vergangenheit hat sich in den USA sowohl die Demokraten als auch die Republikaner dieser Taktik bedient. Dr. Adorf erklärt es so.
Oftmals sind es die Landeskammern, die die Wahlkreise ziehen, wo man sagen kann, die Politikerinnen und Politiker wählen da die eigenen Wähler in gewisser Hinsicht aus.
Die Partei, die in einem Bundesstaat gerade an der Macht ist, kann die Wahlkreise zu ihrem Vorteil verändern. Das funktioniert zum Beispiel so, dass fast alle afroamerikanischen Nachbarschaften in einen einzigen Wahlkreis gepackt werden, während die anderen Wahlkreise dann mehrheitlich von Weißen dominiert sind. Dadurch sichern sich die Parteien in bestimmten Wahlkreisen quasi automatisch den Sieg.
Wie unübersichtlich das werden kann, beschreibt Bobby Harrison, ein Journalist aus Mississippi, gegenüber der Tagesschau im Sommer diesen Jahres.
Es gibt bei uns viele Nachbarschaften, wo zum Beispiel die eine Straßenseite in einem Wahlbezirk und die gegenüberliegende in einem anderen Wahlbezirk ist. In der Region Hinds County hat das bei der letzten Wahl für Pannen gesorgt. Zum Teil haben Stimmzettel gefehlt, weil sie ins falsche Wahllokal geliefert wurden.
Dann reicht es oft, wenn eine Partei nur eine Stimme mehr hat, um den kompletten Wahlkreis für sich zu gewinnen. In Mississippi ein klarer Vorteil für die Republikaner.
Um die Stimmkraft von Randgruppen zu schwächen, versuchen einige Staaten gezielt, die Stimmabgabe für bestimmte Wählergruppen, meist Minderheiten, zu erschweren. In vielen Bundesstaaten schränken sie zum Beispiel den Zugang zur Briefwahl ein. Das bedeutet, dass Menschen, die am Wahltag nicht ins Wahllokal gehen können, etwa wegen Arbeit oder körperlicher Einschränkungen, oft keine Möglichkeit haben, per Brief zu wählen.
Die Briefwahl ist grundsätzlich möglich und auch viel genutzt in den USA. Die Regelungen zur Briefwahl sind in den einzelnen Bundesstaaten unterschiedlich. Zudem haben mehrere Bundesstaaten dieses Jahr restriktive Gesetze erlassen, die meisten beeinträchtigen die Briefwahl. Idaho und Alabama zum Beispiel haben Gesetze eingeführt, die die Unterstützung durch Dritte bei der Briefwahl unter Strafe stellen.
In Alabama ist es auch verboten, kleine Hilfen wie Briefmarken zu verteilen oder anzunehmen, um WählerInnen zu unterstützen. Tennessee und Arizona haben die Frist bei der Briefwahl verkürzt. Dr. Adorf sagt dazu,
da gibt es dann eben Fälle, dass jetzt Menschen nicht offiziell das Wahlrecht in dem Sinne entzogen wird, weil man schon sagen kann, wenn man das Wahlrecht hat, dann ist das auch nicht so leicht möglich. Aber ihnen werden dann teilweise eben in gewisser Hinsicht zusätzliche Hürden in den Weg gestellt.
Dazu gehören auch betrügerische Taktiken wie Einschüchterungen vor Wahllokalen und falsche Informationen über Zeitpunkt und Ort der Wahl. Viele Menschen haben auch Angst vor strafrechtlichen Folgen nach der Stimmabgabe. Dr. Adorf erzählt uns von Menschen, die eigentlich wahlberechtigt sind, aber trotzdem Angst haben, wählen zu gehen.
Wir haben Beispiele, dass Menschen, die eingebürgert worden sind, trotzdem Dokumente erhalten haben, dass eben gesagt wurde, Moment einmal, Sie sind doch eigentlich gar nicht US-Bürger, das heißt, weil da die Bürokratie Mist gebaut hat. Was natürlich auch dann eben eine gewisse Einschüchterung ist, weil potenziell als Nichtbürger an einer Wahl teilzunehmen, ist eine Felony, eine Straftat mit erheblichen Strafen, wo man vielleicht dann doch sagt, okay, ich weiß zwar, ich bin Bürger, ich kann es nachweisen, aber will ich mir wirklich den Stress machen?
Ein weiteres Beispiel für Einschüchterungsversuche kommt aus Florida. Hier überprüft die Polizei Unterschriftenlisten einer Petition, die sich dafür einsetzt, dass das Abortion Right Amendment, ein Gesetz zum Recht auf Abtreibung, auf dem Wahlzettel landet. Über das würde in Florida am gleichen Tag wie die allgemeine US-Wahl abgestimmt werden. 1 Million Menschen gaben an, die Polizei habe an ihrer Türe geklingelt und sie dazu befragt, ob sie die Petition tatsächlich unterschrieben haben.
Der offizielle Grund dieser Befragung war die Ermittlung gegen Petitionsbetrug. Der Republikanischen Partei in Florida wird von KritikerInnen vorgeworfen, Staatsressourcen zu nutzen, um Abtreibungsrechte von Frauen zu blockieren und WählerInnen vor der Wahl einzuschüchtern. Der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, verteidigt jedoch das Vorgehen der Polizei. Er ist Trump-Anhänger und Abtreibungsgegner.
Durch Einschüchterungsversuche und den erschwerten Zugang wird versucht zu beeinflussen, wer wählen geht, beziehungsweise wer überhaupt im jeweiligen Bundesstaat wählen kann. Aber kann man da überhaupt was machen? Dr. Adolf sagt dazu.
Die US-Verfassung sagt auch hier, ja, die Durchführung ist Landessache, aber der Kongress kann eben hier Vorgaben machen. Und das könnte er eigentlich tun mit Blick auf Erleichterung der Registrierung, mit Blick auf diese Frage, auch wie werden Wahlkreise beispielsweise gezogen. Das heißt, eigentlich könnte der US-Kongress hier etwas machen, aber aufgrund der Mehrheitsverhältnisse ist das oftmals nicht so einfach. Das heißt, der sinnvollste Weg ist wirklich auf lokaler Ebene oder auf Einzelstaatenebene, dass dort Aktivisten aktiv werden. Man kann oftmals in den Einzelstaaten auch über Volksentscheide und auch über Petitionen ansetzen, dass man dadurch auch vielleicht Landesverfassungen ändert.
Die lokale Ebene ist also besonders wichtig. Hier setzen sich auch verschiedene Organisationen für Voting Rights ein.
Die von Michelle Obama gegründete Organisation When We All Vote setzt sich dafür ein, dass WählerInnen unterstützt werden, eine informierte Wahl treffen zu können und für ihre Rechte einzustehen. Das Voting Rights Lab verfolgt wahlbezogene Gesetzgebung und das aktuelle Recht in allen Bundesstaaten.
In Georgia setzt sich die Organisation Fair Fight gegen Wahlunterdrückung und für den gleichen Zugang zu den Wahlurnen für alle ein. Georgia ist ein Swing State, weshalb hier wirklich jede Stimme zählt. Und die Stimmen sind hart umkämpft.
Vor ein paar Wochen hat die Wahlkommission in Georgia beschlossen, die Wahlergebnisse am 5. November zusätzlich zu der maschinellen Auszählung auch per Hand überprüfen zu lassen. Eine Mehrheit pro-republikanischer Stimmen setzte sich durch, obwohl es Einwände von Wahlbeamten und WahlhelferInnen gibt, die Chaos bei einem knappen Ergebnis fürchten.
Das könnte problematisch sein, da nach der Wahl 2020, die Trump bekanntermaßen ja gegen Joe Biden verloren hatte, die Wahlergebnisse in Georgia angezweifelt wurden. Trump weigerte sich, das Ergebnis anzuerkennen und sprach von Wahlfälschung. Über Monate hinweg versuchte er, das Wahlergebnis zu seinen Gunsten zu ändern.
All I want to do is this. I just want to find 11,780 votes, which is one more than we have, because we won the state.
Der damalige US-Präsident Donald Trump setzte den Staatssekretär von Georgia, Raffensperger, in dem Telefongespräch, das wir gerade gehört haben, massiv unter Druck. Trump forderte ihn auf, 11.780 Stimmen zu finden, um das Wahlergebnis in Georgia zu kippen.
Vor dem Anruf bei Raffensperger hatten Trump und sein Team schon mehrfach Kontakt zu anderen Wahlleuten in mindestens 3 Staaten aufgenommen, in denen er verloren hatte. Sie drängten diese, die Stimmen neu auszuzählen, bestimmte Stimmzettel nicht zu werten oder sogar die demokratischen Wahlleute durch republikanische zu ersetzen.
Jetzt ist die Befürchtung einiger KritikerInnen, dass die Änderung in Georgia Trump im Falle einer erneuten Niederlage die Möglichkeit gibt, das Wahlergebnis erneut in Frage zu stellen.
Das stellt eine Gefahr für die Demokratie dar, denn ein solches Suchen nach Wahlstimmen, wie es in Georgia jetzt möglich ist, könnte die Wahl umlenken. Denn wenige Stimmen entscheiden, ob Georgia blau, demokratisch oder rot, republikanisch wird. Weil Georgia einer der Swing States ist, kann das wahlentscheidend sein.
Trump wurde in einem Interview bei CBS News gefragt, ob er das Wahlergebnis 2024 auch dann anerkennen würde, wenn er verlieren würde. Hier ist ein kurzer Ausschnitt aus diesem Interview.
Absolutely. I assume it's going to be a fair election. If it's going to be a fair and free election, the answer is absolutely I will.
What does fair mean to you?
It means the votes are counted. It means that votes are fair. It means that they don't cheat on the election. They don't drop ballots. They don't install new rules and regulations that they don't have the power to do. They don't use 51 intelligence agents to give phony reports, which had an effect on the election. They don't do many of the things that they did in the last election.
If you lose this election, will it have been legitimate?
If I see that we had a fair and free election, which I hope to be able to say, but if I see that, I will be, you will never see anybody more honorable than me. I'm an honorable person. You see the report that came out on Biden today from Congress with all of the money that was stolen.
But you didn't accept the results of the last election.
Well, that's right, because there were many problems with the last election. You know it. So do they, and so does everybody.
Besonders in diesen Staaten könnten restriktive Gesetze und Einschüchterungsversuche die Wahl stark beeinflussen. Doch das gilt nicht nur für Swing States. Dr. Adorf erzählt uns.
Da gibt es dann eben Fälle, dass jetzt Menschen nicht offiziell das Wahlrecht in dem Sinne entzogen wird, weil man schon sagen kann, wenn man das Wahlrecht hat, dann ist das auch nicht so leicht möglich. Aber ihnen werden dann teilweise in gewisser Hinsicht zusätzliche Hürden in den Weg gestellt. Also ein prägnantes Beispiel, was darauf aufgreift, ist eben auch in Florida. Ich glaube, es war in der Wahl 2018, gab es auch eine Volksabstimmung, dass ehemaligen Felons, also ehemaligen Straftätern, das Wahlrecht zurückgegeben werden soll.
In fast allen Bundesstaaten haben Felons, während sie im Gefängnis einsitzen, kein Wahlrecht. Wenn sie entlassen werden, wird ihnen das Wahlrecht in vielen Staaten trotzdem nicht zurückgegeben. In dem Beispiel, auf das sich Dr. Adorf gerade bezogen hat, war die Mehrheit der BewohnerInnen Floridas dagegen, dass ehemalige StraftäterInnen weiterhin das Wahlrecht entzogen wird.
Daraufhin hat die Landeskammer des Landesparlamentes entschieden, ehemalige StraftäterInnen bekommen ihr Wahlrecht zurück. Aber erst nachdem sie die entstandenen Gerichtskosten bezahlt haben. Diese 4- bis 5-stelligen Beträge können aber von ehemaligen StraftäterInnen meist nicht bezahlt werden.
Das heißt, obwohl die Volksabstimmung ergeben hat, dass Menschen wollen, dass ehemalige StraftäterInnen wieder wahlberechtigt werden, wird es diesen in der Realität aber fast unmöglich gemacht.
Es sind eben auch oftmals dann eher Minderheiten, die ja in den US-Gefängnissen sitzen. Also hier wird auch bestimmt einer bestimmten Gruppe das Wahlrecht eigentlich entfernt. Auch hier kann man sagen, es gibt eben gesetzliche Regelungen. Da wird nicht einfach gesagt, wir nehmen allen Schwarzen das Wahlrecht weg oder so in die Richtung, sondern es wird eben gesagt, wir erschweren bestimmten Gruppen, wo wir wissen oder wir wissen eben, dass innerhalb einer bestimmten Gruppe ehemalige Straftäter, die eine gewisse ethnische Zusammensetzung besitzt, und ja, auf diesem Wege kann man dann eben vielleicht die entscheidenden 1000 Wähler oder so aus dem Wahlregister entfernen, was am Ende dann eben in knappen Wahlen wirklich entscheidend sein könnte.
Wer am Ende ins Weiße Haus einzieht, das hängt stark davon ab, wer es tatsächlich schafft, seine Stimme abzugeben. Besonders in Staaten wie Georgia, wo oft nur wenige Stimmen darüber entscheiden, welche Farbe die Karte am Ende trägt.
Aktuell ist noch nicht absehbar, ob Donald Trump oder Kamala Harris ab nächstem Jahr im Weißen Haus sitzen wird. Laut aktuellen Umfragewerten liegt Harris mit knapp 2 Prozentpunkten vorne.
Einfach wählen gehen ist in den USA für viele eine echte Herausforderung. Und es ist erschreckend, wie oft das Recht zu wählen, das Fundament jeder Demokratie, vielen Menschen erschwert oder sogar vorenthalten wird. Sei es durch fehlerhafte Wahlregistrierungen, strenge Identifikationsregeln oder die berüchtigte Suspense List.
Besonders erschreckend ist auch, wie sehr diese bürokratischen Hürden systematisch dazu führen, dass gerade Minderheiten und Menschen, die ohnehin schon benachteiligt sind, große Probleme beim Wählen haben. Es ist kaum zu glauben, dass Menschen stundenlang in der Schlange stehen, um dann gesagt zu bekommen, sorry, sie sind dann nicht mehr registriert. Oder dass in einigen Staaten nicht einmal Wasser und Essen an wartende WählerInnen verteilt werden dürfen oder andere Hilfe geleistet wird.
Nächste Woche geht es hier dann auch gleich weiter mit unserer letzten Folge vor der US-Wahl 2024 und der Frage, wie gespalten ist die USA wirklich? Was treibt die Menschen denn so auseinander und welche Rolle spielen hier Harris und Trump?
Die nächste Folge könnt ihr dann wieder hier hören oder überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns doch gerne eine Bewertung da und abonniert diesen Podcast. Bis dahin folgt unserem Instagram-Kanal m945.balletboxbreakdown für mehr Infos zur US-Wahl und schaut auf der Webseite von m945 vorbei. Alle Links dazu findet ihr auch nochmal in den Shownotes.
An dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön an Dr. Philipp Adorf, der uns einen Einblick rund um das Thema Wahlbeeinflussung und Wahlmanipulation gegeben hat.
Der Redaktionsschluss für diese Folge war der 22. Oktober 2024. Die Redaktion für diese Folge haben wir beide hier übernommen.
Marlene Lang
und Caroline Schubert. Bei der Recherche hat uns Lena Rajewski unterstützt und die Postproduktion haben Emma Fink und Maximiliane Hoferer übernommen. Maximiliane leitet auch dieses Podcast-Projekt.
Ballotbox Breakdown. Die M94.5 Podcast-Reihe zur US-Wahl 2024.